ARD Sounds.
Moin und willkommen zu einem Wochenstart in Hamburg, der für 10.000 junge Hamburgerinnen und Hamburger ein ganz besonderer ist. Heute ging es nämlich los mit den Abi-Prüfungen bei uns in der Stadt. Ist ja ein Meilenstein im Leben von vielen. So manch einer träumt noch Jahre später davon. Ja, von einem Meilenstein hat heute auch Lufthansa Technik in Hamburg gesprochen. Das Unternehmen vertieft seine Zusammenarbeit mit der Bundeswehr. Wie das genau aussieht und wie die Belegschaft das findet, das ist heute eines unserer Themen in dieser Folge. Außerdem gab es heute im Blockprozess eine wichtige Ankündigung und Kiel und Nordrhein-Westfalen haben eindeutig für eine Olympia-Bewerbung gestimmt. Was heißt das jetzt für uns in Hamburg? Darüber wollen wir sprechen. Wir haben heute den 20. April.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Am 31. Mai stimmen wir in Hamburg ab, ob wir uns für Olympia bewerben wollen. Haben wir ja an dieser Stelle schon öfter drüber geredet. Aber wir sind ja nicht die einzige Stadt, die darüber entscheiden kann. München hat im Oktober schon abgestimmt mit einem sehr eindeutigen Ergebnis. Demzufolge wollen 66% aller Münchnerinnen und Münchner die Olympischen Spiele bei sich in der Stadt ausrichten. Nun hat auch Nordrhein-Westfalen ja gesagt zu einer Olympia-Bewerbung mit einer Zweidrittelmehrheit. Und auch die Kielerinnen und Kieler haben mit deutlicher Mehrheit für die Bewerbung gestimmt. Jörg Narowska hat nach diesen Ergebnissen mit Menschen gesprochen, die sich für eine Hamburger Olympia-Bewerbung stark machen. Und ich nehme mal an, dass Hamburg noch ein bisschen an der Begeisterungsschraube drehen muss, ne? Wenn die Konkurrenz jetzt so entschlossen ist, Jörg.
Also erstmal freuen sich die Olympiamacher in Hamburg über diese Ergebnisse, vor allem natürlich über das in Kiel. Kiel soll Segelstandort sein, auch wenn Hamburg die Spiele bekommt. Das heißt, das hätte man jetzt schon mal sicher, weil es da eben diese große Mehrheit gegeben hat von mehr als 60%. Segeln, Rugby, Handball in Kiel wäre für das Hamburger Konzept also schon mal mit einem Haken versehen. Das kann so stattfinden. Und dann ist die Stimmungslage in Hamburg schon so, dass man sagt, naja, das Ergebnis von München, das Ergebnis jetzt auch von NRW und natürlich auch das Ergebnis vom Segelstandort Kiel, das sind so ein bisschen Rückenwindsignale auch für die Hamburger Bewerbung. Andere Städte haben gezeigt, da wollen die Leute das. Die sehen also offensichtlich vor allem positive Dinge, die überwiegen bei einer Olympia-Bewerbung. Das müsste doch jetzt auch den Skeptikern in Hamburg nochmal zu denken geben, dass sie vielleicht nochmal nachschauen, ob sie irgendwas übersehen haben, was dann doch dazu führt, dass so viele Leute das für eine gute Idee halten. Also in Hamburg geht man davon aus, das bringt nochmal richtig was auch für die Hamburger Bewerbung. Und das sieht ähnlich übrigens auch der Deutsche Olympische Sportbund. Otto Fricke, der Vorstandsvorsitzende, hat auch gesagt, naja, das ist ein Momentum für eine deutsche Olympia-Bewerbung, dass so viele Menschen in Deutschland sich dafür aussprechen. Egal, wer es am Ende dann wird, aus Sicht des DOSB, wir haben ja mehrere Kandidaten, ist das auf jeden Fall auch beim IOC ein ganz wichtiges Signal zu sagen, ja, Deutschland will nicht nur die Politik, sondern auch die Menschen hier.
Viele bewegt ja auch die Frage, was es die Stadt kosten würde, die Olympischen Spiele hier auszurichten. Und wir haben nun heute mit jemandem gesprochen, der sowohl Olympia begeistert ist, als auch rechnen kann. Sportökonom Wolfgang Männig von der Uni Hamburg. Der sagt, Olympia löst kein großes Wirtschaftswachstum aus. Und er hat als Studienleiter die Frage untersuchen lassen, ob Olympia zu mehr Menschenrechten und Demokratie im gastgebenden Land führt. Und auch das Ergebnis dieser Studie ist ernüchternd. Die Antwort lautet nämlich nein. Wenn aber Olympische Spiele weder mehr Wachstum noch mehr Demokratie bringen, warum sollte sich Hamburg dann trotzdem so bemühen, die Spiele hier auszurichten?
Ja, das sind ja jetzt erstmal zwei ganz unterschiedliche Punkte. Ich glaube, wenn wir mal auf den einen Punkt gucken, den du genannt hast, mehr Demokratie, mehr Menschenrechte, dann ist das ein Argument, wo es darum geht, sollen Olympische Spiele zum Beispiel, wie das ja schon der Fall gewesen ist, in Ländern wie China stattfinden oder sucht man sich da lieber Demokratien zum Beispiel in Europa? Wäre das nicht der bessere Standort? Also das würde eigentlich sogar eher für eine Bewerbung von Deutschland sprechen, damit man eben nicht in Autokratien oder ähnliche Länder dann mit den Olympischen Spielen geht. Und das andere ist die Frage des Wirtschaftswachstums. Da ist immer die Frage, worauf schaut man denn da eigentlich genau? Es gibt zum Beispiel auch eine Untersuchung nach den Spielen von Paris 2024. Da ist für Frankreich festgestellt worden, dass es im ganzen Land ein Wirtschaftswachstum gab, allerdings kaum messbar von 0,0 irgendwas Prozent. Ich habe die genaue Zahl jetzt nicht im Kopf, ist aber wirklich wenig gewesen, wenn man es aufs ganze Land sieht. Aber wenn man sich nur mal anschaut, was in Paris passiert ist, dann sieht man zum Beispiel, dass die Investitionen, die da getätigt worden sind, zu 80% an lokale Unternehmen und Betriebe gegangen sind. Und natürlich hat das da etwas ausgelöst in Bezug auf Arbeitsplätze, in Bezug auf Steuereinnahmen und so weiter. Und was man auch auf gar keinen Fall unterschätzen darf, das ist die Frage, Bundesmittel, Fördergelder, wo gehen die denn in den nächsten 10 bis 20 Jahren hin, wenn Deutschland ein Olympia-Ausrichter wird, eine Olympiastadt hat? Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit zu einem sehr großen Teil genau in diese Stadt. Und das ist dann zum Beispiel München oder es ist zum Beispiel Köln mit NRW oder es ist Berlin oder es ist Hamburg. Und die Frage ist dann einfach, wenn die Bundesregierung dieses ganze Geld ausgibt, soll das dann nach Hamburg fließen oder soll es woanders hinfließen? Also es hat gar nicht so sehr mit Wirtschaftswachstum zu tun, sondern aus meiner Sicht vielmehr mit der Frage, wo gehen die Bundesmittel hin?
Mhm. Wir hören ja manchmal auch, die Stadt muss gar nicht mehr so groß investieren, um die Olympischen Spiele hier stattfinden zu lassen. Und manchmal hören wir auch, die Spiele sind ein Booster für die Stadtentwicklung. Und ja, Paris hast du gerade mal als Beispiel angeführt. Und was dafür gebaut wird, kann anschließend als Wohnraum genutzt werden. Was davon stimmt denn nun?
Ja, auch das sind wieder verschiedene Dinge, wo man mal ganz genau hingucken muss. Fangen wir mal an mit dem Wohnraum. In Hamburg ist dafür gedacht, das Olympische Dorf, also die Science City, wird sowieso gebaut. Das heißt, wir hätten nach den Spielen Wohnraum. Der würde auch ohne die Spiele entstehen. Die Planung für die Science City würden allerdings mit Olympischen Spielen vorgezogen, damit es rechtzeitig fertig ist. Das heißt, auch der Wohnraum wäre für die Stadt dann eher da. Und das ist auch das, was viele Leute mit diesem Booster meinen, wenn sie davon sprechen, bei den Olympia-Befürwortern. Also gar nicht unbedingt, es wird mehr gebaut, aber es wird vieles schneller gebaut, weil es schneller fertig sein muss. Das gilt zum Beispiel auch für die U5, wo man dann auch wieder sagt, naja, wir könnten da wahrscheinlich auch noch ein paar mehr Bundesgelder abgreifen. Aber auch ganz viele andere Dinge, die mit den Olympiaplänen im Zweifel nur indirekt oder sogar gar nichts zu tun haben. Zum Beispiel Hauptbahnhof, Ausbau, Modernisierung, seit Jahren ein Thema in der Stadt. Und nun sagt der Senat, sagen die Olympia-Befürworter, ja, natürlich wollen wir den Hauptbahnhof ausbauen. Der hat mit Olympia erstmal nichts zu tun. Es wäre natürlich ganz schön, wenn wir ihn für die Spiele dann in einem vernünftigen Zustand hätten. Also wird die Deutsche Bahn sich wahrscheinlich sehr genau überlegen, wenn Hamburg Olympiastadt ist, ob nicht dieser Hauptbahnhof jetzt wirklich endlich mal angefasst werden muss. Hm. Wird es München, wird die Deutsche Bahn wahrscheinlich eher sagen, naja, aber das S-Bahn-Netz in der Stadt könnte da auch mal ausgebaut werden. Also muss der Hamburger Hauptbahnhof dann erstmal warten.
Hm. Also, die Konkurrenz will sich bewerben auf die Olympischen Spiele, so viel steht schon mal fest und am 31. Mai sind wir dann in Hamburg gefragt. Dankeschön, Jörg. In Krisenzeiten wie diesen wird ja vieles durcheinander gewirbelt und ein gutes Beispiel dafür ist die Lufthansa. Das Unternehmen hat ja gerade 100. Geburtstag gefeiert, aber wegen der Streiks und dem Kerosinmangel durch den Irankrieg, ja, war dem Konzern nicht so nach Feiern zumute, wie man sich vorstellen kann. Ganz anders sieht's aus beim Tochterunternehmen Lufthansa Technik. Die hat heute im positiven Sinne von einer neuen Ära gesprochen. Jenny Witt hat sich damit beschäftigt. Wieso haben die sich heute so gefreut?
Es geht um einen ziemlich wichtigen Wartungsauftrag für Maschinen, die Marineflieger einsetzen, um U-Boote zu erspähen. Und zwar U-Boote momentan im Nordatlantik, aber natürlich potenziell in Gewässern rund um die Welt. Das sind P-8A Poseidon-Maschinen heißen die. Also die haben unheimlich raffinierte Sonartechnik an Bord, um U-Boote zu erspähen im Wasser und zwar in einiger Tiefe sicherlich auch. Die können Sonarbojen abwerfen und Signale einholen aus dem Wasser und die können auch Waffen, also Bomben, Wasserbomben abwerfen. Torpedos und so weiter. Also ein sehr fortschrittliches, auf jeden Fall Marineflugzeug. Und diese Flieger kommen zwar nicht von Lufthansa Technik, sondern von Boeing, aber Lufthansa Technik hat diesen Wartungsauftrag. Momentan sind zwei dieser Maschinen im Einsatz und die Bundeswehr hat noch 6 weitere bestellt. Und natürlich erhofft sich Lufthansa Technik Defense, das ist dieser Unterarm, dieser Zweig quasi im Unternehmen, dass dann natürlich so einiges an Gewinnen und an Umsatz dabei rauskommt.
Mhm. Mit der Wartung dieser neuen U-Boot-Spähflugzeuge vertieft Lufthansa Technik ja seine Zusammenarbeit mit der Bundeswehr. Das kann man ja auch kritisch sehen, dass Geld in erster Linie mit Rüstungsaufträgen verdient wird, ne? Was hat denn Bürgermeister Peter Tschentscher dazu gesagt? Er war ja auch heute da.
Naja gut, also Peter Tschentscher hat sich zu diesem Punkt eigentlich nicht direkt geäußert, sondern er hat das halt sehr positiv präsentiert und gesagt, gut, wir haben dieses 500 Milliarden Sondervermögen, wir sollen und wollen damit aufrüsten und die Frage ist, ob man diese Rüstungsaufträge ins Ausland gibt oder ob man sie im Land behält. Und nur so, sagte er, nur durch diese zivil-militärische Zusammenarbeit kann man sicherstellen, dass zumindest ein Teil dieses Geldes in Deutschland bleibt. Also er sah das als eine sehr, sehr wichtige Sache, vor allem für Hamburg. Und natürlich investiert Hamburg auch relativ viel in die Luftfahrtcluster. Peter Tschentscher betonte nochmal, dass Hamburg der drittgrößte Luftfahrtstandort auf der Welt inzwischen ist. Also das ist schon ein ganz großer Kudos irgendwo. Und Hamburg investiert durchaus Millionen jedes Jahr über die Luftfahrtcluster und über die Universität der Bundeswehr und so weiter in diese Forschung, was da abläuft. Und diese Dinge geschehen ja nicht von ungefähr. Aber natürlich, und das weiß ich auch aus Quellen, mit denen ich gesprochen habe, dass innerhalb von Lufthansa-Technik auch durchaus gefragt wurde, wie Menschen damit klarkommen mit dieser Idee. Dass das schon ein Thema war und dass Menschen befragt wurden, aber dass auch die Mehrheit der Belegschaft inzwischen sich dafür ausspräche, dass man in diese Verteidigungs- und Rüstungssektoren hineingeht, weil die Welt so ist, wie sie ist.
Interessanter Einblick. Ja. Sag mal, und wenn Hamburg so ein wichtiger Standort ist, das heißt, dann hoffen die auch, dass die noch mehr Aufträge auch von anderen NATO-Partnern bekommen?
Ganz genau. Da habe ich dazu mit Lufthansa Technik gesprochen. Und Michael von Puttkammer ist der Vizepräsident für Special Airplanes und Defense bei Lufthansa Technik. Und der sagt, er hofft tatsächlich auf weitere Wartungsaufträge aus dem Ausland, weil sie eben diese Expertise haben.
Tatsächlich sind wir ja seit über 60 Jahren sehr aktiv im Geschäft mit der Bundeswehr. Natürlich primär Luftwaffe. Aber die Marine ist natürlich dadurch, dass sie jetzt Flugzeuge hat der Größenordnung, wo wir eben auch alle Capabilities mitbringen. Wir freuen uns total, dass die Marine auch da ist. 8P8 ist schon eine tolle Geschichte. Wir hoffen natürlich, dass es noch ein paar mehr werden.
Ja, und die Marine freute sich auch sichtlich. Also Kapitän zur See, Bruder Nielsen, der sagte eben, dass diese U-Boot-Flugzeuge eine wahnsinnig wichtige Rolle spielen, weil es eben in bestimmten Bereichen zu feindlichen Aktionen kommt, die man einfach im Blick haben muss.
Also die Seegebiete zwischen Grönland, Island, Großbritannien, Norwegen, See, Nordsee, weil dort erwarten wir und finden auch immer wieder russische U-Boote. Und die große Sorge ist, dass unsere Seeverbindungslinien durch diese eben gestört werden. Deshalb wollen wir wissen, wo diese U-Boote sich befinden.
Also Lufthansa Technik hat heute das neue U-Boot-Spähflugzeug vorgestellt, das es für die Marine betreut. Nun hofft das Unternehmen, dass es weitere Aufträge aus dem Ausland von anderen NATO-Partnern bekommt. Und so unterschiedlich können sich Krisen auf ein Unternehmen auswirken. Danke, Jenny. Und wie das Flugzeug aussieht, das seht ihr in einem Video, wenn ihr in die NDR Hamburg App klickt. Ja, heute ging es ja auch im Hamburger Blockprozess weiter. Und zwar mit einer wichtigen Nachricht, nämlich, dass ab der kommenden Woche wichtige Zeuginnen und Zeugen aus Israel per Video vernommen werden können. Es war ja nicht möglich, wegen des Irankriegs. Und ja, diese Info hat heute das Hamburger Landgericht mitgeteilt. Elke Spanner war natürlich dabei, die verfolgt ja für uns den Prozess. Was bedeutet das jetzt für den Blockprozess, Elke?
Na, das bedeutet in erster Linie, dass er einfach mal wieder richtig weitergehen kann. Der hat seit Wochen gestockt wegen des Irankrieges. Das Gericht hat immer gesagt, nein, wir warten mal ab, wie sich der Krieg entwickelt. Vielleicht können die Leute ja doch irgendwann noch ausreisen nach Hamburg und hier persönlich aussagen. Ging halt immer nicht und dann war klar, nee, das Gericht muss sich jetzt wirklich mal eine Lösung überlegen und die sieht halt so aus, dass sie jetzt ab nächster Woche per Video vernommen werden. Das ist auf jeden Fall erstmal gut. Man muss allerdings sagen, für die Angeklagten in dem Prozess ist das meiner Einschätzung nach wirklich eine richtig schlechte Lösung.
Inwiefern?
Na, weil sie die Zeuginnen und Zeugen über eine Kamera natürlich nicht so ins Kreuzverhör nehmen können, wie das im Gerichtssaal möglich wäre, wenn sie persönlich vor ihnen sitzen würden. Es ist ja was komplett anderes, ne, wenn dir jemand persönlich gegenüber sitzt, ne, wo du die Gesichtszüge beobachten kannst, wo du vielleicht sowas wie ein nervöses Fußgetrippel oder sowas beobachten kannst. Oder ob dir jemand zugeschaltet ist über so eine kleine Kachel, vielleicht sogar noch bei schlechten Lichtverhältnissen. Und in dem Fall ist es meiner Einschätzung nach wirklich besonders problematisch, weil es ja keine so ganz normalen, unbeteiligten Zeuginnen und Zeugen sind, die halt zufällig irgendwas beobachtet haben. Sondern wir sprechen hier über die mutmaßlichen Entführerinnen und Entführer, also sprich über die Täter, die selber die Entführung der Blockkinder damals vorbereitet und durchgezogen haben sollen. Und die haben natürlich ein ganz eigenes Interesse an dieser Aussage. Denen droht auch noch ein Strafprozess. Das heißt, die werden sich natürlich ganz genau überlegt haben, im Worst Case auch untereinander abgesprochen haben, was sie wie darstellen. Und das ist natürlich viel schlechter zu überprüfen in so einer kleinen Kachel, als wenn sie dir persönlich gegenüber sitzen. Und dazu kommt dann noch, wenn sie jetzt hier in Hamburg im Gericht aussagen würden, als Zeugen und Zeuginnen unterliegen sie der Wahrheitspflicht, dann könnte man sie theoretisch sofort verhaften, wenn man mitkriegen würde, dass sie da irgendwie einen vom Pferd erzählen. In Israel, weit entfernt, vor Video, sind sie natürlich total sicher.
Das heißt, da drohen ihnen dann keine Konsequenzen?
Naja, da sind sie auch der Wahrheit natürlich verpflichtet, aber wenn sie nicht die Wahrheit sagen, was soll man machen?
Heute hat ja auch die Ermittlungsleiterin ausgesagt. Mit welchem Ergebnis?
Also diese Ermittlungsführerin, die war vor allem deshalb auch mit Spannung erwartet worden, weil es immer heißt, dass Christina Block ihr damals, nachdem das passiert war, dass ihre Kinder da vom Vater zurückgeholt worden waren, ein implizites Geständnis abgelegt haben soll. Das Ganze soll am 3. Januar 2024 gewesen sein, also 3 Tage, nachdem alles passiert war. Da waren die Kinder ja kurzzeitig dann im Hause von Frau Block. Und da soll sie dieser Polizistin gegenüber gesagt haben, sie, Christina Block, die könne ja gar keine strafbare Kindesentziehung begangen haben. Das war gleich der Vorwurf, dass sie was mit der Entführung zu tun hat. Da hat sie gesagt, naja, sie könnte ja gar nichts Strafbares gemacht haben, weil sie ja das alleinige Sorgerecht für die Kinder hatte. Was auch stimmt. Der Vater hatte die Kinder ja einfach widerrechtlich einbehalten. Und dann soll sie eben auch gesagt haben, mein Ex-Mann hat eine Entführung begangen, ich mache eine Rückführung. Und das hat die Staatsanwaltschaft in ihren Ermittlungen eben so gedeutet. Sie hat gesagt, ich mache eine Rückführung, sprich, ich habe mit der Sache doch was zu tun.
Ah, interessant. Okay, danke schön.
Sehr gerne.
Ja, das war's von uns an diesem Montagabend, an dem die Sonne wieder rausgekommen ist. Und ja, falls ihr das gute Wetter noch nutzen wollt, um am Elbstrand spazieren zu gehen, nicht wundern, da ist heute die Stadtreinigung im Einsatz. Die siebt den Sand durch, mit Hilfe von speziellen Fahrzeugen. Damit kann die Strandsaison in Hamburg beginnen. Ich sag danke an Patricia Geier für den guten Sound heute und wünsche euch noch einen entspannten Abend und allen, die jetzt Abi-Prüfung schreiben, viel Erfolg. Bis morgen. Tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.